Iqbal Masi war ein Junge von 4 Jahren alt, als er 1987 von seinen Eltern verkauft wurde. Er wurde verkauft an einen Teppichhändler. Und dort musste er schuften. Als kleines Kind. Nicht nur Wochen, Monate, für den Rest seines Lebens. Als er 10 Jahre alt war, floh er. Und er machte auf diese Missstände aufmerksam. Und mit 12 Jahren brachten ihm die Menschen um, die andere ausnutzten. Das Ganze geschah in Pakistan. Er wurde von seinen Eltern verkauft, nicht weil sie mehr Geld haben wollten. Nein, er wurde von seinen Eltern verkauft, weil sie sich verschuldet hatten und ihre Schulden nicht mehr abzahlen konnten. Und so wurde er verkauft, umgerechnet für eine Schuldenlast von $12. So viel war das Leben wert. $12, 1987. Was hätten wir umgerechnet für diesen Preis kaufen können? Höchstens ein paar abgelaufene Schuhe. Und eben auf diesen Missstand macht Amos die Menschen jener Zeit aufmerksam. Sie sind ungerecht. Sie misshandeln die Armen, sie versklaven ihre eigenen Brüder und Schwestern. Und so lesen wir es in Amos Kapitel 2, Vers 6. Amos Kapitel 2, Vers 6. So spricht der Herr: Wegen 3 und 4 Freveltaten Israels will ich sie nicht schonen, weil sie die Gerechten für Geld und die Armen für ein paar Schuhe verkaufen. Wegen 3 und 4 Freveltaten. 3 galt im Hebräischen als eine Vielzahl. Doch hier steigert der Prophet es noch auf die Zahl 4. Mehr als das Vielzählige an Unrecht und Sünden habt ihr getan. Und deshalb wird Gottes Gericht über euch kommen. Und so lenkt er seinen Blick besonders auf die Ungerechtigkeit und auf die Folgen für die Armen, aber auch für die Folgen für diejenigen, die sie unterdrücken. Er verurteilt insbesondere die Oberschicht des Volkes. Und da macht er keinen Unterschied zwischen der Person und dem Ansehen. Mutig geht er gegen sie vor, scharf, direkt und unverblümt. Er gilt, Amos gilt als der unverblümteste Prophet. Er macht es nicht so durch die Blume, so weich, sondern er sagt direkt, was Sache ist. Wer war Amos und zu welcher Zeit lebte er? Was könnt ihr so von Amos berichten? Was wisst ihr so darüber? 760 vor Christus, also so im 8. Jahrhundert vor Christus. Er war Hirte. Schon viel mehr als das, was wir von Joel, dessen Namen wir lediglich kannten, wissen. Währenddessen Jeremia, Hesekiel zum Beispiel, das Priesteramt oder aus einer Priesterfamilie kamen, war Amos ein Schafhirte und ein Feigenzüchter. Man könnte sagen, er war ein Bauer. Unvorstellbar, dass Gott einen Bauern gebrauchen konnte. Und wir lesen davon, wie er sich selber vorstellt, in Amos Kapitel 7, Vers 14. Da antwortet Amos den Priester Amasia: Ich bin kein Prophet, auch kein Sohn eines Propheten, sondern ich bin ein Hirte, der Maulbeerbäume züchtet. So einer war er. Er kam. Aus welchem Stamm oder wo lebte er? Weiß das jemand? Juda, im Südreich. Das Reich war ja geteilt, Nord-Süd. Er lebte in Juda. Tekoa hieß der Ort, zwischen Bethlehem und Hebron. Und so wurde er von der Herde zum Prophetenamt gerufen, so sagt er es selbst in Vers 15. Amos 7, Vers 15. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir: Geh hin und weissage meinen Volk Israel. Und wo wirkte jetzt Amos? In welchem Reich? Im Süden oder im Norden? Im Nordreich. Er selbst kam aus dem Südreich, wirkte aber mehrheitlich im Nordreich, als ein Ausländer sozusagen. Er gehörte zwar auch zu dem Volk Israel, aber es war ja geteilt und so war er am Ende da auch nicht eigen, sondern fremd. Wir haben auch eine genaue Angabe, zu welcher Zeit er lebte. Im Kapitel 1, Vers 1 wird uns der Zeitpunkt datiert. Das ist es, was Amos, der unter den Hirten von Tekoa war, über Israel gesehen hat, zur Zeit Usias, des Königs von Juda, und Jerobeams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Jerobeam, das war Jerobeam der Zweite im Nordreich. Wie war es in dieser Zeit, als Jerobeam der Zweite herrschte? Armut, Reichtum, Reichtum. Es war ja die gleiche Zeit, in der auch Hosea später, 10 Jahre danach, auch sein Amt ausrichtete. Reichtum, goldene Zeiten, dem Volk ging es gut, sie hatten Wohlstand gehabt, Sicherheit, Sorglosigkeit, denen ging es wirklich gut. Amos 6, Vers 1, vielleicht fast so gut wie uns. Amos 6, Vers 1. Wehe den Sorglosen in Zion und denen, die sich auf den Berg Samarias verlassen, den Vornehmsten des Erstlings unter den Völkern und zu denen das Haus Israel kommt. Sie hegten die kühnsten Hoffnungen. Sie freuten sich auf den Tag des Herrn. Sie meinten, es würde nur noch weiter bergauf gehen. Aber sie übersahen eine Gefahr. Und welche Gefahr war es? War es die von außen oder von innen? Es war eine Gefahr, die im Inneren schlummerte und nun mehr und mehr ausbrach. Hinter diesem ganzen äußeren Wohlstand, hinter diesen Gottesdiensten, die sie äußerlich hatten, schlummerte eine tiefe moralischer Verfall und auch ein geistlicher Verfall. Die Oberen, sie wurden reich, sie waren gottlos, sie waren gewissenlos. Einen kleinen Jungen konnten sie als Sklaven halten. Und derjenige, der die Macht besaß, was war mit denen? Wenn er vor Gericht war, der hatte auch das Recht. Der konnte bestimmen, wo es lang geht. Und so leben die Menschen dort in Luxus, auf Kosten der Armen. Und der Glaube, den sie ausleben, ist nur äußerlich. Und so geht Amos gegen das Königshaus, gegen die Priester vor. Doch trotz Erdbeben lässt sich das Volk nicht zur Umkehr bewegen. Und so wird er ausgewiesen. Er ist ja ein Ausländer in Nordreich. Und davon lesen wir in Amos Kapitel 7, Vers 12, da ist es der Priester Amasia, der sich gegen Amos auflehnte. Und Amasia sagte zu Amos: Seher, geh weg und flieh ins Land Juda. Geh weg, du hast hier keinen Platz. Und so ist Amos dann weggegangen. Er konnte nicht mehr weiter wirken. Doch was tat er stattdessen und was wirkte nachträglich, bis in unsere Zeit? Was hatte er gemacht? Er hatte dieses Buch geschrieben. Und dieses Buch hatte dann Gottes Gericht, Gottes Reden auch in sich beinhaltet und es bestand für die Menschen, die Gottes Wort nicht hören wollten. Sie konnten es nachlesen und wir können es heute noch lesen und es ist uns heute noch zum Segen. Er wirkte so gegen Ende des Dienstes des Propheten Jona. Und 5 bis 10 Jahre später war es Hosea, der nach ihm wirkte. Wir merken daran, die Prophetenbücher, so wie wir sie in der Sortierreihenfolge haben, sind nicht nach dem Datum sortiert. Hosea, wir hatten diesen Propheten ja schon betrachtet, er predigte die Liebe Gottes, lenkte eine besondere Aufmerksamkeit darauf. Wohingegen Amos die Gerechtigkeit Gottes und das Gericht hervorhob. Und so sehen wir, dass beide Propheten sich ergänzten und damit auch das Wesen Gottes für uns erkennbarer machen. Gott ist ein Gott der Liebe, aber Gott ist auch ein Gott des Gerichts. Beide Propheten bringen es deutlich zum Ausdruck. Weiß jemand, wie und welche Bedeutung der Name Amos hat? Den von Gott getragenen Lastenträger, das bedeutet Amos. Er ist auch der Verfasser des Buches und aufgrund seines beruflichen Hintergrundes könnte man ja vermuten, dass er ein einfacher, ein ungebildeter Mann ist. Doch wenn man sich das Buch ein wenig näher betrachtet, stellt man fest, Amos war keineswegs ungebildet. Wenn man die Originalübersetzung betrachtet, sieht man, dass es geradezu ein Meisterwerk ist. Aus der Hand, geleitet durch Gottes Geist, eines Bauern, eines Hirten. Und so sehen wir, dass er eine ausgeprägte Beobachtungsgabe hat, auch eine tiefe geistliche Einsicht. Und er wirkt missionarisch, er verkündet Gottes Wort. Und Gott berief hier keinen Gelehrten, sondern einen Mann des Alltags. Gott beruft oft gewöhnliche Menschen für außergewöhnliche Aufgaben. Was hat das für uns zu sagen? Sind wir nicht auch alle gewöhnliche Menschen? Hat Gott nicht für uns auch alle eine Aufgabe? Keine hohe Schule. Meine Schule hatte nur 3 Stockwerke, höher nicht. Und so können wir alle von uns nicht behaupten, dass wir besonders gelehrt sind. Und doch, der eine mehr, der andere weniger, aber jeden von uns möchte Gott gebrauchen. Und Gott konnte auch diesen Hirten gebrauchen. Was ist denn die Botschaft dieses Buches? Nun, es gibt 3 wesentliche Themen, die durch alle Prophetenbücher immer wieder ganz klar hervorstrahlen. Manchmal habe ich den Eindruck, je länger wir uns mit den Propheten befassen, dass ich oft immer wieder das Gleiche erwähne. Ja, weil die Propheten auch immer so einen Dreiklang haben, so wie ein Tenor, so wie eine Stimme, die aus allen Prophetenbüchern gleich herausdringt. Welche sind so die 3 wesentlichen Themen, die wir in den anderen Prophetenbüchern auch finden? Das Strafgericht, genau, das Gericht. Wiederherstellung, das sind jetzt das zweite. Und dann das erste noch, was ist mit dem Bund, welches Gott mit dem Volk gemacht hatte? Das haben die eingehalten. Und deshalb hat er die Propheten geschickt, damit er sie lobt. Sie haben den Bund verlassen. Sie müssen wieder zurückkehren. All das haben wir ja in all den anderen Prophetenbüchern schon gelesen. Ohne Buße kommt das Gericht. Das ist so das zweite Thema. Doch das Gericht ist nicht das Ende. Es kommt eine Wiederherstellung. Es gibt noch Hoffnung. All das verkünden die Propheten. Und dennoch macht es Sinn, jedes einzelne Buch gesondert sich zu betrachten, denn jedes Buch hat so seine Tiefe. Und wir sehen in Amos, dass er einen besonderen Schwerpunkt auf diese beiden ersten Themen wirft, auf die Sünde und auf das Gericht. Gott, er tritt für die Gerechtigkeit auf. Man sucht lange in dem Buch vergeblich nach Hoffnung. Erst ganz zum Schluss, im letzten Kapitel, die letzten Verse, da erscheint dann dieser Lichtstrahl, der auf Jesus Christus lenkt, auf den Messias, welches aus dem Haus Davids kommen wird. Und so sehen wir, Israel hat sich von Gott entfernt. Und wenn jemand sich von Gott entfernt, ein Mensch oder ein Volk, was passiert dann? Der verliert den inneren Kompass. Der weiß nicht mehr, was gut, was schlecht ist. Ich habe den Eindruck, man glaubt, alles ist gut. Ist es nicht so in unserer Zeit? Alles ist gut. Letztens fuhren wir an einem Wohnmobil vorbei, da stand das ähnlich ausgedrückt. Alles gut, Hauptsache man hat Spaß daran. So ähnlich lautete dieser Satz. Doch es ist nicht alles gut. Es gibt ein Falsch, es gibt ein Richtig. Es gibt etwas, wofür wir Menschen uns eines Tages verantworten müssen. Und so sehen wir, dass Amos hier auftritt, unerbitterlich. Und er aufzeigt, die Reichen, was wurde mit denen? Die wurden immer reicher. Die Armen, die wurden immer ärmer. Die konnten kaum noch nicht mal ein paar Schuhe sich leisten. Und so warnt er vor dieser Selbstsicherheit. Unter solchen Verhältnissen kann kein wahrer Gottesdienst entstehen. Wenn jemand so unrecht handelt, da wird Gott nicht erhören. Es gab Anbetungsstätten, ja, die gab es. Es gab Gilgal, Beersheba, Bethel. Da wurden die Gesetze gelesen, die Feste gehalten. Doch alles nur eine äußere Form. Das lesen wir in Amos Kapitel 5, Vers 5. Da heißt es, sucht nicht in Bethel. Und kommt nicht nach Gilgal und geht nicht nach Beersheba, denn Gilgal wird gefangen weggeführt werden und Bethel wird zum Unheil werden. Das alles hilft nichts, alles nur äußere Form. Und dann geschieht es auch noch alles unter der Ausbeutung der Armen. Das, was man als Opfer bringt, hat man den Armen abgenommen. Davon kann man dann ein Stückchen natürlich auch den Herrn bringen. Vers 11 lesen wir es, weil ihr die Armen unterdrückt und das Getreide mit großen Lasten von ihnen nehmt, darum sollt ihr nicht in den Häusern wohnen, die ihr aus Quadern gebaut habt, und sollt den Wein aus den edlen Weinbergen, die ihr gepflanzt habt, nicht trinken. So tritt Amos auf. Hinter all dem Gottesdiensten, hinter all dem Wohlstand, erkennt man eine große Gottesferne, ein sittenloses Leben, ein Volk, welches geradezu hochmütig ist. Kapitel 6, Vers 13 bringt es deutlich zum Ausdruck. Die nichts zählen und sagt, sind wir denn nicht aus eigener Kraft stark genug? Überall Unrecht und Betrug. Kapitel 3, Vers 10 macht es deutlich. Sie achten kein Recht, spricht der Herr, und sammeln Schätze durch Gewalttaten und Plünderung in ihren Palästen. Doch Gott lässt diese Sünden nicht ungestraft. Amos kündigt das Gericht an. Erdbeben, Zerstörung, Gefangennahme bis hin zur Auslöschung des ganzen Nordreichs, welches tatsächlich auch eingetreten ist. Amos ist ein gewaltiger Gerichtsprediger und er verwendet wichtige Bilder, wie das Brüllen des Löwen, ein starkes Bild. Kapitel 3, Vers 8 lesen wir es. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Der Herr, Herr redet, wer sollte nicht weissagen? Und dann nennt er auch das innere Muss des Propheten. Wenn Gott spricht, wie kann ich dann schweigen? Dann muss ich doch reden, selbst wenn man ihm das Reden verbieten möchte. Und er zeigt auch ein besonders einprägsames Bild, wo ein Hirte einen Löwen das Opfer aus dem Maul reißt. Leider nur ein paar Schenkel, ein Ohrläppchen, mehr ist nicht übrig geblieben. doch der Hirte entreißt es aus dem Maul des Löwens. Kapitel 3, Vers 12. So spricht der Herr, wie ein Hirte zwei Schenkel oder ein Ohrläppchen aus dem Maul des Löwen reißt, so sollen die Kinder Israels, die in Samaria wohnen, herausgerissen werden. So viel bleibt von diesem Reich übrig. Nur noch ein Ohrläppchen, nur noch einige Schenkel. Nichts, was von sich aus leben kann. Doch wir wissen aus Hesekiel, Gott ist auch in der Lage, aus vertrockneten Knochen wieder Leben zu erschaffen. Und er spricht auch von einer Hungersnot. Einer Hungersnot, die eine besondere ist. Kapitel 8, Vers 11. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, her, da werde ich einen Hunger ins Land schicken. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Manchmal hält man Ausschau, ob nicht Menschen da sind, die einen Hunger nach Gottes Wort haben. Doch oft erkennt man, dass das immer weniger der Fall ist. Doch der Prophet spricht von einer Hungersnot. Nach diesem Wort, wenn man diese Gelegenheit nicht ergreift und wenn man dann sucht, Gott aber nicht mehr spricht, sondern alles verschlossen bleibt. Sie werden hin und her von einem Meer zum anderen laufen, vom Norden bis zum Osten umher, streifen und das Wort des Herrn suchen und werden es doch nicht finden. Auch davon spricht der Prophet und sagt, die Zerstörung, sie ist sicher, aber nicht endgültig. Es wird eines Tages nach dieser Verbannung auch ein Ende kommen. Aus dem Haus Davids kommt die Wiederherstellung. Was ist denn so besonders in diesem Buch Amos? Welche Besonderheiten? Nun, wir können sagen, er hat eine gewaltige Bildsprache. Er spricht durch viele Gleichnisse, Allegorien, so ähnlich wie es Apostel Paulus macht mit der Ritterrüstung. Er verkündet die Gerichte und dabei nennt er 5 Visionen, die Gott ihm gibt. Kennen wir eine, 2 der Visionen, die der Prophet nennt? Ja, das reife Obst, genau, Feigenobst. Was noch? Heuschrecken. Ähnlich wie Joel bekommt er eine Vision, dass Heuschrecken kommen. Aus Joel wissen wir es, was sind die Heuschrecken gewesen, die das Land überfallen haben? Das waren die Feinde. Durch diese Vision hat Gott gezeigt, dass Feinde über das Land kommen. Feuer, welches dann als Dürre über das Land kam. Ein Senkblei, welches dann auch zeigt, wie es wirklich um den Bau stand. Wofür wurde das Senkblei genommen? Es war so ein Mittel, womit man sehen konnte, ob eine Mauer auch gerade ist, nach welchem Maß das gebaut wurde, ob sie richtig steht. Wenn das Volk das Senkblei Gottes genommen hätte, nach Gottes Maßstäben gelebt hätte, dann würde es nicht immer schiefer werden. Doch so musste Gott dann dieses Senkblei anlegen, nach seinen Maßstäben urteilen und feststellen, liebes Volk, das, was ihr euch da baut, das hat keinen Bestand. Das ist nicht nach meinen Maßstäben. Das wird nicht bestehen. Und die reifen Früchte als eine Vision, die Gott ihm zeigte. Lasst uns dazu Kapitel 8, Vers 1 lesen. Da erklärt der Herr ihm auch, was das zu bedeuten hat. Der Herr zeigte mir eine Vision und sieh, da stand ein Korb mit reifen Obst. Und er sprach, was siehst du, Amos? Ich antwortete, einen Korb mit reifen Obst. Da sprach der Herr zu mir, das Ende für mein Volk Israel ist gekommen. Ich will ihm nichts mehr nachsehen. Es ist reif. für das Gericht. Auch das eine ernste Mahnung. Dann sieht er Gott über den Altar, der all das vernichten wird. Diese Heiligtümer, die nur noch äußerlich waren, all den Kult, der gelebt wurde. Recht und Gerechtigkeit, sie ist wichtiger als der äußere Gottesdienst. Ohne gerechten Handelns ist das Gottesdienen wertlos. Und so prophezeit der Prophet das nahende Gericht. Und er spricht vom nahenden Gerichtstag. Wir hatten Ostern ein Motto gehabt. Das war dieses nahende Gericht. Weiß jemand noch, wie das Motto hieß aus Amos? Wir hatten es sogar 2 Jahre hintereinander. Als Amos 4, Vers 12. Lass uns das mal aufschlagen. Bereite dich, deinen Herrn zu begegnen. Ich lese den 2. Teil. Und weil ich so an dir handeln werde, Israel, bereite dich darauf vor, deinem Gott zu begegnen. Bereitet euch, das Gericht, es kommt. Eine ernste Mahnung, nicht wahr? Auch für unsere Zeit. Gott wird kommen, er wird richten und wir müssen bereit sein. Und das predigte Amos mitten im Wohlstand, mitten in einer goldenen Zeit, wo die Menschen so voller Hoffnung waren, so selbstsicher, nicht ahnten, dass irgendetwas schief gehen könnte. Und so enthält seine Botschaft viele ernste Warnungen. Er ist klar, direkt, ohne jegliche Kompromisse. Und so wie der Löwe brüllt, so verkündigt er das Wort des Herrn. Warum sind denn Bilder so hilfreich bei der Verkündigung? Was ist so hilfreich an Bildern? Man kann sich das besser merken. Heuschrecken, ja, das kann man sich gut behalten. Das Obst, was reif ist, ja, da war was. Kinder können es auch gut verstehen. Und so ist das ein Mittel, welches auch Gott durch diesen Propheten nutzt, um die Botschaft an seine Zuhörer zu lenken. Er, der Prophet, er stammt vom Land, ist ein Bauer, könnten wir sagen. Doch seine Sprache ist lebendig, anschaulich. Aber man erkennt, in seiner Sprache ist auch viel vom Landleben enthalten. Und so spricht er vom Pflügen, vom Ernten, von den Weinbergen, von der Viehzucht. Nun ja, und dann gebraucht er noch so einen Vergleich. Da vergleicht er die Frauen mit, ich nenne das jetzt mal, wohlgenährten Kühen. Und damit meint er die Frauen, die im Luxus leben, auf Kosten der Armen. Wenn ich das so sagen würde, ich glaube, das wäre nicht angebracht, geradezu auch einer Frau gegenüber sich so zu äußern. Doch für den Propheten schien das gerade angemessen zu sein. Und so lesen wir auch in Kapitel 4, Vers 1 diese Worte. Hört dieses Wort, ihr Baschan-Kühe. Baschan war ein Ort, der sehr fruchtbar war und das Vieh besonders fett war. Die ihr auf den Berg Samaria seid und den Bedürftigen Unrecht tut und die Armen unterdrückt und zu euren Herren sagt, bringt her, lasst uns trinken. Einen 4-jährigen Jungen so ausnutzen. Er musste für sie schuften. Wer weiß, wie alt die Kinder und Menschen waren, die versklavt wurden, weil sie ein paar Schuhe nicht bezahlen konnten. Dass seine Botschaft, sie fand nicht Anklang. Zumal auch nicht bei den Priester Amasia, der eingestellt wurde von dem König. Und der Priester Amasia, wie hatte er seinen Priesterstand gesehen? Weiß das jemand? Er hatte es als einen Beruf gesehen, womit man Geld verdienen konnte. Und so wie er das sah, so meinte er das auch den Propheten unterstellen zu können. Und so lesen wir es in Kapitel 7, Vers 12, wie Amasia der falsche Priester, würde ich ihn nennen, den Propheten anklagt. Und Amasia sagte zu Amos: Seher, geh weg und flieh ins Land, Juda. Iss dort dein Brot und weissage dort. Dort kannst du verdienen, dort kannst du deinen Beruf nachgehen. Doch Amos, er teilt ihm mit: Weißt du was? Ich arbeite nicht für Geld. Ich habe einen Auftraggeber und das ist Gott. Ich arbeite im Auftrag Gottes und das ist ein großer Unterschied. Er verleiht mir die Autorität. Er spricht und du lehnst dich gegen ihn auf. Und das ist Amasia nicht gut bekommen. Und er musste ein hartes Gericht erfahren, welches der Prophet über ihm ausgesprochen hatte. Und so sehen wir, wenn Gottes Wort verkündigt wird, da kommt oft auch Widerstand. Das hatte der Prophet auch erfahren. Doch er zerbrach nicht nur, er hatte auch eine Botschaft des Lebens gehabt, eine messianische Verheißung. Lasst uns in den letzten Versen des Amos-Buches, Amos Kapitel 9, den Vers 11 lesen. Ein Hinweis auf Jesus. An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Lücken verzäunen und was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bauen, wie sie früher gewesen ist. Hier spricht er von der Zerstörung. Die Hütte Davids wird abgebrochen, aber sie wird auch wieder aufgebaut, wiederhergestellt werden. Und Gott wird sein Volk aus der Zerstreuung sammeln. Und bemerkenswert ist in den letzten Versen, wo Amos nun auch eine Tür der Hoffnung öffnet, dass er zeigt, dass es Gottes Wille und Absicht ist. Gott will es tun. Und was er will, was er verspricht, das wird er auch tun. Und so sehen wir hier mehrere Stellen, Vers 11, wie Gott spricht: An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Vers 14, denn ich will das Geschick meines Volkes Israels wenden. Vers 15, denn ich will sie in ihr Land pflanzen. Gott verspricht es, Gott hält es und wir dürfen heute Zeuge dessen sein. Jesus, er kam, er hat sein Haus aufgebaut. Und wir dürfen dazugehören. Eine Hoffnung, die nicht nur für Israel, sondern auch für die Heiden erfüllt wurde. Er wirkte mancherlei Weise wie Jesus. Er war einfach in seinem Beruf. Und so sagte man auch von Jesus: Ist das nicht des Zimmermanns Sohn? Er lehrte durch viele Beispiele, Bilder und Gleichnisse. Er betonte, dass das Wort, was er sprach, von Gott kam. Ich spreche das, was Gott mir gegeben hatte. Und er wagte es gegen die herrschende Macht, selbst gegen diesen Propheten oder Priester Amasia aufzutreten. Was hat das Buch heute noch zu sagen? Was meint ihr, wenn Amos heute die Predigt in unserer Zeit halten würde? Was würde er predigen? Würde er nicht wie damals sagen, je zahlreicher die Vorrechte ist, die ein Volk hat, desto größer die Verantwortung? Lasst uns Amos Kapitel 3, Vers 2 aufschlagen. Amos 3, Vers 2. Aus allen Geschlechtern der Erde habe ich allein euch erkannt. Darum will ich auch euch heimsuchen in all eurer Schuld. Das Volk hatte so viele Vorrechte gehabt, aber auf der anderen Seite viel Verantwortung. Jemand, der das Heil einmal geschmeckt hat, er hat eine größere Verantwortung, wenn er dieses Heil in seinem Leben nicht bewahrt, als derjenige, der nie etwas davon erfahren hatte. Das, was der Mensch sieht, was das Volk sieht, das wird es ernten. Und wer den Bußruf nicht hört, dem wird das Gericht begegnen. Und so sehen wir, die äußere Frömmigkeit ersetzt nie den Gehorsam, die Liebe und das Mitgefühl für den Nächsten. Der wahre Gottesdienst. Worin liegt der wahre Gottesdienst. Was sagt Jakobus? Waisen und Witwen zu besuchen, die Armen, denen beizustehen und sich unbefleckt zu halten von der Welt. Und so sehen wir, Gott gebraucht einen gewöhnlichen Menschen für einen außergewöhnlichen Auftrag. Ein einfacher Mann, der gegen die Oberschicht auftritt. Menschen sind oft grausam, können einen kleinen Jungen versklaven, ausnutzen, ausbeuten, töten. Für $12. Mehr Wert hatte dieses Menschenleben nicht gehabt. Wir wissen, der Seelenfeind ist noch grausamer. Er nimmt Menschen in seine Gefangenschaft. Er versklavt sie. Und je länger sie ihm dienen, desto mehr Schulden häufen sie auf. Doch es gibt jemanden, Gott sei Dank, und das haben wir alle, die wir die Erlösung in Jesus haben, erfahren, der uns freigekauft hat, der unsere Schulden bezahlt hat. Und das ist doch etwas, wofür wir dankbar sein dürfen, worauf auch der Prophet Amos hinwies. Es wird wieder eine Wiederherstellung geben. Es gibt diese Wiederherstellung für einen jeden Menschen. Haben wir nicht Mitleid mit armen, geknechteten Menschen? Wollen wir nicht mehr für sie beten? Haben wir nicht auch in unserer eigenen Verwandtschaft Menschen, für die wir beten? Gott möchte uns helfen. Amen.